Heute bei «Apropos», was es uns kostet, wenn alle immer älter werden. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Vor einem Vierteljahrhundert sind auf 100 Leute, die es geschafft haben, 25 Pensionäre gekommen, die älter als 65 waren. Heute sind es 32. In 15 Jahren 46. Die Kurve steigt und steigt und macht das Haushalten für den Staat immer schwieriger.
Für die Finanzierung der AHV ist der Bundesrat bekanntlich auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Die Sozialversicherung braucht mehr Geld, viel mehr Geld.
Die 13. AHV-Rente kommt, und zwar definitiv zum ersten Mal im Dezember 2026. So viel ist klar. Unklar ist hingegen weiterhin, wo die gut 4 Milliarden Franken Zusatzkosten herkommen soll.
Die Ausgaben für die AHV sind heute schon mit Abstand der grösste Budgetposten von allen. Gleichzeitig, und das verschärft die Situation spürbar, heisst Steuererhöhungen an der Urne so schwer wie noch nie. Was kann man in dieser Situation überhaupt noch machen? Und was passiert, wenn man nichts macht? Über das reden wir heute mit Conrad Stählin, unserem Wirtschaftsredakteur im Bundeshaus, in einer neuen Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und Berner Zeitung und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser, hallo Conny.
Hoi Philipp.
Conny, hast du mal ausgerechnet, wenn du pensioniert wirst?
Ich bin Jahrgang 1989, darum sollte es 2054 sein, wenn das Rentenalter dann noch bei 65 liegt.
Schon eine gewisse Strecke, oder? Bis dahin?
Ja, ich gebe mein Bestes.
Wenn du dann Mitte 21. Jahrhundert irgendwann mal pensioniert wirst, wärst du einer von recht viel. Kann man jetzt schon abschätzen, wie der Altersquotient dann aussehen wird? Also das Verhältnis von denen, die im Arbeitsleben stehen, zu denen, die im Pensionsalter stehen?
Ja, es gibt so Szenarien vom Bund. Und im mittleren Szenario, das ist also das Wahrscheinlichste aus Sicht der Statistiker, sind es dann knapp 48 Rentner auf 100 Werktätige.
Also die Hälfte quasi?
Etwa so, ja.
Heute sind es noch weniger?
Heute sind es noch deutlich weniger und es funktioniert noch einigermaßen.
Die Entwicklung der Altersquotient ist interessant. Die kennt nur eine Richtung, und zwar sind immer weniger Leute, die arbeiten im Vergleich zu denen, die pensioniert sind. Warum ist das eigentlich so?
Vereinfacht gesagt ist das darum so, weil die älteren Generationen grösser sind als die Jungen. Das sieht man im Moment. Besonders schön, wenn man sich die Grafiken anschaut, die der Bund rausgibt. Da sieht man pro Jahrgang, wie viele Leute darin geboren worden sind und jetzt noch leben. Und das ist nicht ganz linear, aber da sieht man, je älter, desto mehr Leute in dieser Generation. Babyboomer, den Begriff kennen alle, das ist die grösste Generation, die die Schweiz jemals gehabt hat. Und die kommen jetzt in Rente oder sind schon in Rente gekommen. Und je jünger die Generationen werden, desto weniger Leute sind da drin. Und das hat verschiedene Gründe. Also der erste ist vor allem die Geburtenrate. Die hat in den letzten Jahrzehnten laufend abgenommen. Die Gründe kann man lang reden, ist aber nicht das Thema von heute. Alterung ist natürlich noch ein Thema. Wir werden alle immer älter. Das ist eine ganz tolle Sache. Medizinischer Fortschritt insbesondere. Und die Einwanderung spielt auch eine Rolle. Das hilft der Schweiz, wenn man es mit dem Ausland vergleicht, weil natürlich eher junge Leute einwandern und unsere Sozialwerke stützen.
Vielleicht zuerst das Disclaimer, bevor wir dann über die Alten ablästern, was wir natürlich nicht machen, aber vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung. Dass es uns heute so gut geht, wie es uns geht, hat ganz viel mit der älteren Generation zu tun, oder?
Ja, sicher. Also die letzten paar Jahrzehnte sind ein goldenes Zeitalter für die Schweiz und ihre Volkswirtschaft gewesen. In der Generation der Babyboomer sind unglaublich viele schaffenskräftige, innovative Leute, dass wir heute so einen Wohlstand haben in der Schweiz. So ein Bildungssystem, so eine Sicherheit in allen Facetten, die man sich vorstellen kann. Das hat ganz viel mit dieser Generation zu tun.
Das ist der erste Teil des Disclaimer. Der zweite Teil ist ein bisschen despektierlich, wenn wir von den Alten reden.
Wenn man die Zuschriften anschaut, die ich bekommen habe auf den Artikel, finden das sicher viele so. Ich habe mich bewusst für den Titel entschieden. Das ist natürlich eine gewisse Zuspitzung. Ich habe auch erwartet, dass es Reaktionen gibt, dass sie ganz so extrem ausfallen. Habe ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich finde aber auch extrem viel von den Reaktionen, auch wenn sie hässig sind über meinen Artikel und Die Formulierungen, die ich gewählt habe, teilweise, sind extrem konstruktiv. Ich finde das toll, was wir für eine Feedback-Kultur in unserer Leserschaft haben. Interessant ist auch, dass ich extrem viel enorm positive Rückmeldungen bekommen habe. Ich habe das jetzt nicht im Detail verifiziert. Ich gehe davon aus, dass die positiven Rückmeldungen eher von jüngeren Leuten gewesen sind.
Also komm, wir reden jetzt heute nicht von den Alten, sondern wir reden von der älteren Generation. Und wir reden hier darüber, was die uns kosten. Du hast in deinem Text geschrieben, der so viel Feedback ausgelöst hat, dass Demografie der alles dominierende Kostentreiber beim Bund sei. Kannst du mir das erklären?
Ja, es gibt bei den Bundesausgaben drei Punkte, die von der Alterung stark beeinflusst werden. Das ist insbesondere die AHV. Der Bund zahlt etwa ein Fünftel an die gesamte AHV-Ausgabe. Die AHV ist ja sonst ein Umlagewerk, wo wir mit Lohnanteil die Ausgaben zahlen, aber ein Fünftel übernimmt halt auch der Bund aus seiner Kasse. Und das ist in den letzten paar Jahren einfach enorm gestiegen. Ergänzungsleistungen, wenn Leute im Pensionsalter zu wenig Geld haben, dann zahlt das auch der Bund. Und der Bund übernimmt auch einen Anteil an der Verbilligung der Krankenkassenprämie. Und die reagieren natürlich extrem darauf, dass unser Gesundheitssystem immer teurer wird. Und das ist auch grösstenteils wegen der Alterung der Gesellschaft. Natürlich auch der medizinische Fortschritt, aber vor allem Ersteres.
Die 20% zahlt der Bund und die AHV. Das ist am Schluss der grösste Ausgabenposten vom ganzen Bund.
Richtig.
Wie viel ist das?
Das sind etwa 18 Milliarden. Da drin sind allerdings auch noch die Ausgaben gerechnet, die der Bund nicht aus, das ist ein bisschen kompliziert, aus eigentlichen Bundesmitteln deckt, sondern auch aus dem Mehrwertsteuerprozent, den wir vor ein paar Jahrzehnten mal eingeführt haben, zu dem Zweck, und die Spielbankenabgabe, die auch noch ein paar hundert Millionen ausmacht.
Kann man diesen Ausgaben vom Bund etwas ändern? Oder sind die gesetzlich so festgeschrieben, zum Beispiel der Fünftel bei der AHV?
Ja, das ist gesetzlich festgeschrieben, der Fünftel. Der ist aber auch schon mal deutlich tiefer gewesen. Also, seit es den AHV gibt, tut der Bund sich daran beteiligen. Das ist auch ein bisschen aus der Motivation aus entstanden, dass man einkommensschwächere Schichten entlasten und dass die nicht mit ihren Lohnprozent alles zahlen müssen. Darum beteiligt sich der Bund. Darum das könnte man senken. Man könnte natürlich auch das Rentenalter rauf tun. Da würde man automatisch Ausgaben aus Bundessicht abschrauben. Und, ja, die grösste Ausgabenerhöhung in den letzten Jahren ist natürlich die 13. AHV-Rente gewesen. Können sich die Ausgaben also trotzdem noch bewegen.
Das wollte ich ja sagen. Auf die eine Richtung geht es eben schon, dass die 13. AHV angenommen worden ist, die jetzt Ende Jahr das erste Mal ausgezahlt wird. Was verändert das jetzt gerade bei dem AHV-Posten?
Das schafft sehr kurzfristigen Reformbedarf. Weil es ist gesetzlich festgeschrieben, dass der Ausgleichsfonds von der AHV etwa die Ausgaben von einem Jahr muss können decken. Also der ist mit etwa 60 Milliarden Franken gefüllt. Wenn man die 13. AHV nicht relativ schnell würde finanzieren, dann würde das relativ rapide sinken. Aus dem Grund sind wir jetzt mittlerweile im zweiten Rat im Parlament, was die Finanzierung von der 13. AHV angeht. Die wird natürlich mit Mehreinnahmen gedeckt. Im Moment sieht das Szenario insbesondere eine Erhöhung von der Mehrwertsteuer, also auch von der Lohnprozent vor.
Das ist das, was auf einer Gesetzesebene passiert. Wie ist es in Franken? Wie viel mehr kostet uns die 13. AHV? Einfach, dass wir die Zahlen noch mal wissen.
Am Anfang sind es 4 Milliarden Franken, mittelfristig 5 Milliarden.
Dass die Situation so ist, wie sie ist, dass all die grossen Ausgabenblöcke da sind, das ist schon auch die Verantwortung von der älteren Generation, um jetzt eben auf die Seite von dieser Diskussion einzugehen.
Ja, was ist Verantwortung? Oder? Also, das ist eine Definitionsfrage. Ich lebe, also bin ich ein politisches Subjekt, aber für das wollen wir ja niemandem einen Vorwurf machen, dass er alt wird. Also, helfen wir ja beide, dass wir alt werden und dass wir dann auch durch die AHV teilweise finanziert werden. Das ist ja richtig und eine schöne Sache. Gleichzeitig hat die heutige Rentnergeneration in einzelnen relevanten Politikfeldern natürlich eine grosse Verantwortung für das, wie es gelaufen ist. Erstens stellen und haben sie gestellt wichtige Entscheidungsträger, die da vorausgegangen sind und wichtige Weichen gestellt haben. Und zudem sind sie die mit Abstand wichtigste Gruppe bei Wahlen und Abstimmungen. Das hat man jetzt auch bei der 13. AHV gesehen, wo sie überdeutlich angenommen haben. Man hat das auch bei der Abstimmung über ein höheres Rentenalter gesehen, wo gleichzeitig vor ziemlich genau 2 Jahren stattgefunden hat, wo sie auch deutlich abgelehnt haben, obwohl sie nicht davon betroffen gewesen wären. Ja, was es individuell bedeutet, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Also, das ist eine sehr heterogene Generation, wie alle anderen auch. Die einzelnen Politikfelder, die ich angedeutet habe, vielleicht können wir die noch kurz anschauen. Es gibt das Rentenalter, es gibt die 13. AHV, es gibt aber auch die verkorkste zweite Säule, wo man in der Schweiz viel mehr herausholen könnte, wenn man ein bisschen effizienter anlegen würde. etc., dann hätten wir das ganze Problem nicht. Es gibt das Gesundheitssystem, jedem Teil ist Spitali zum Beispiel. Ja, da gibt es Reformbedarf, aber zur Ehrenrettung muss man auch sagen, in der Schweiz haben wir extrem schwerfällige Institutionen, nicht erst seit dieser Generation, die haben wir schon extrem lange. Das ist auch ein Erfolgsgeheimnis von der Schweiz, aber gerade in diesem Bereich würde man vielleicht sich ein reformfähigeres System wünschen.
Das Problem, wenn etwas so viel kostet, ist, dass es natürlich auch Konsequenzen auf den restlichen Haushalt hat vom Staat. Dort mehr Geld für etwas zu beschließen, ist momentan recht schwierig, auch wegen der Schuldenbremse, oder?
Ja, richtig. Das ist das Leitmotiv für die Schweizer Finanzpolitik seit jetzt gut 20 Jahren. Durch das fährt die Schweiz natürlich auch extrem gut. Also ein grosser Teil des Reichtums, den wir uns in dieser Zeit erarbeitet haben, ist unter anderem wegen der Schuldenbremse. Ob man jetzt an Details von dieser Schuldenbremse vielleicht doch etwas könnte schrauben, ja, das sei mal dahingestellt.
Wie schwierig es denn für den Bund ist, sieht man dann an diversen anderen Projekten, zum Beispiel aktuell beim Militär, wo der Martin Pfister will recht viel mehr Geld für die Armee rausholen und soll das Geld mit der Mehrwertsteuererhöhung machen. Es hat Umfrage jetzt dem, das sieht recht chancenlos aus, oder?
Ja, das ist eine Umfrage im Auftrag vom Blick, die letzte Woche rausgekommen ist. Klare Mehrheit ist dagegen. Und übrigens auch gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für die 13. AHV. Und das ist schon spannend, oder? Jetzt nehmen die Schweizerinnen und Schweizer die 13. Rente deutlich an, lehnen sich ein Rentenalter ab, lehnen gleichzeitig jegliche Mehreinnahmen ab. Sie wollen auch ihrem Gärtli nie nicht sparen. Also zum Kontext, es gibt ein Spar, oder? Für Keller-Sutter, das nennt ein Entlastungsprogramm beim Bund, das schon extrem zusammengekürzt worden ist. Und wenn es überhaupt durchkommen sollte, niemals die Probleme löst, die Frau Keller-Sutter hat. Ja, was sollen wir denn machen? Wie machen all die Leute ihr Haushaltsbudget, frage ich mich am liebsten.
Was bleibt dir im Bund noch übrig, wenn ihr etwas finanzieren?
Sparen, entlasten, aber immer. Das bringt auch nicht so viel. Frau Keller-Sutter hat ein zweites Entlastungsprogramm schon angekündigt.
Die Ausgaben des Bundes wachsen deutlich schneller als die Einnahmen. Im Grunde gibt es hier nur zwei mögliche Maßnahmen in einer solchen Situation. Entweder man setzt bei den Ausgaben an oder eben man erhöht die Steuern.
Und dann ist noch die Frage, ja, bringen wir doch neue Steuereinnahmen an? Es gibt da verschiedenste Ideen, weit über die Mehrwertsteuer raus, die ja offensichtlich nicht mehr will. Es gibt Ideen von einer moderateren Erbschaftssteuer, moderater als die USO das hat wollen, mit ihrer Initiative vor ein paar Monaten. Grundstückgewinnsteuern wäre auch noch so ein mögliches Thema. Dann gibt es noch ein paar Luftibus-Ideen, betitlich jetzt mal Finanztransaktionssteuer etc. Glaube ich nicht, dass das irgendetwas würde bringen. Aber klar, es gibt die Optionen.
Vielleicht ganz banal gefragt, Conny. Es hat ja schon Abstimmungen gegeben, wo eben die Mehrwertsteuer erhöht worden ist, wo die Leute ja gesagt haben, zu mehr Steuern zahlen. Heute scheint das unmöglich. Was ist denn passiert?
Irgendetwas ist passiert. Das sagen auch viele, die das beobachten. Irgendetwas ist passiert in den letzten Jahren mit Corona, wo natürlich sehr viel Geld gesprochen worden ist, mit dem Credit Suisse-Untergang, wo der Bund zumindest eine grosse Bürgschaft übernommen hat. Zahlt am Schluss überhaupt nicht geworden, wissen aber viele nicht. Dann gibt es noch das Argument von Einwanderung und Entwicklungsausgaben, die der Bund zahlt. Dann ist so ein bisschen das Argument, um, ja, jetzt sind wir mal dran und sollen da nicht auch noch selber müssen blüten dafür. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das weit verbreitet ist. Wir können das in Zuschriften oft gespiegelt über. Ich weiß nicht, ob es sogar Umfragen dazu gibt. Das wäre wahrscheinlich noch spannend.
Wenn wir jetzt zurück zur Altersvorsorge kommen. Die Probleme, die gibt es dort, die müssen irgendwie gelöst werden. Was bleibt denn jetzt der Innenministerin, der Elisabeth Bohm-Schneider, noch übrig?
Jetzt muss man dieses schauen. Es ist die AHV, wie man sie finanziert und dann, wie man diese demografische Welle finanziert. Mhm. Und das, deswegen muss man vielleicht ein wenig kreativer sein und vielleicht auch andere Möglichkeiten anschauen.
Was hat sie für Ideen, um die Probleme anzugehen?
Ja, es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Eine, an die hast du jetzt wahrscheinlich nicht gedacht bei dieser Frage, aber eine, die selten diskutiert wird aus meiner Sicht, ist, dass man eben die zweite Säule fundamental könnte reformieren, dass da mehr Aktienanteil möglich wäre bei der Pensionskasse. Das würde übrigens auch das Wohnungsproblem ein bisschen entschärfen, weil dann die Pensionskasse aus der Immobilie würde rausgehen. Und dann hätte man einfach in der zweiten Säule mehr Geld und wäre nicht so stark auf die erste Säule angewiesen. Ja, das ist politisch nicht überall opportun. Ich finde es trotzdem sinnvoll. Und dann gibt es in der jüngsten Reform, die Frau Bohm-Schneider angestoßen hat, eine Reihe von Kniffen, die sie anwendet. Zum Beispiel sollen Kranken- und Unfalltaggelder neu AHV-pflichtig sein. Sie will auch höhere Dividenden, die Firmen auszahlen, neu AHV-pflichtig machen, weil ja oft auch statt Lohn ausgezahlt wird. Das ist auch ein Kniff, den einige Unternehmer machen. Aber das bringt jetzt nicht so viel Geld, macht der Braten nicht feiss. Die naheliegendste Lösung wäre, länger zu arbeiten. Wenn man mal davon ausgeht, dass wir die Rizet die AV-Rente nicht wieder rückgängig machen, das wäre politisch unerhört, das ist eigentlich kein denkbares Szenario. Nein, länger arbeiten, frühe Pensionierungen vermeiden, über das ordentliche Rentenalter rausschaffen oder eben das ordentliche Rentenalter erhöhen. Aber das ist im Moment eine politische Unmöglichkeit.
Hat man auch gesehen bei der Abstimmung zur 13. AV, dort ist am gleichen Tag auch noch über die Erhöhung des Rentenalters abgestimmt worden, hat absolut keine Chance gehabt. Wenn man jetzt auf eine freiwillige Basis geht, wie bringt man denn die Leute dazu, länger zu arbeiten?
Finanzielle Anreize sind der Plan von der Elisabeth Baumschneider. Leute, die über 65 raus arbeiten, sollen weniger AV-Abgaben zahlen. Auf den ersten Blick ist das ein bisschen kontraintuitiv, weil dann nimmt ja die AV noch weniger Geld ein. Die Hoffnung ist, dass solche Anreize dazu führen, dass am Schluss das System doch stabiler aufgestellt ist. Und bei der Kommunikation, die sie im November gemacht haben, der Bundesrat, eben betreffend der Reform, die ich angetönt habe, da war noch ein interessanter letzter Einschub drin gewesen, und zwar wird der Bundesrat das Referenzalter über die 85 Jahre flexibilisieren. Das bedeutet, je nach Schwere von der Arbeit, nach Beruf, nach Ausbildungsniveau, vielleicht auch wenn man auch anfangen zu arbeiten, soll das eben anders sein. Das bedeutet, dass der Journalist wahrscheinlich länger müsste arbeiten und der Plättchenleger früher in die Rente könnte.
Das haben wir jetzt alles unter der Prämisse diskutiert, dass es der AV schlecht geht und noch schlechter wird in Zukunft. Es hat doch aber auch letztens wieder eine Statistik gegeben, die gezeigt hat, also so schlecht steht es um die Finanzierung der AV dann doch nicht.
Ja, stimmt. Das sind neue Bevölkerungsszenarien vom Bund gewesen, wo wir im letzten Spatsummer rausgekommen sind, wenn es mir recht ist. Und basierend auf denen hat dann das Bundesamt für Sozialversicherung ausgerechnet, dass die AV eigentlich saniert sei, wenn man die 13. AHV finanziert hätte. Also wenn das stimmt, können wir eigentlich die ersten paar Minuten von unserem Podcast kübeln, weil dann haben wir ja gar kein Problem. Es stimmt leider nicht. Denke nicht ich kann das nicht genau beurteilen, aber sagen ganz viele Fachpersonen, die sagen, das ist viel zu optimistisch gerechnet, insbesondere die Geburtenrate sei jetzt schon viel tiefer, als die Szenarien annehmen. Und die Wanderung werde wahrscheinlich nicht so stabil hoch bleiben, wie wir sie im Moment haben. Die Erzählung, dass die Schweiz immer mehr wächst, immer mehr Leute da wohnen und wir uns kaum retten können und in mittelfristiger Zukunft alle Hoffnungen auf den Sitzplatz im Tram begraben müssen. Ich weiss nicht, ob das wirklich so realistisch ist.
Kommt dazu, dass es politische Vorstöße am Thema gibt, 10 Millionen Schweiz, die, wenn sie angenommen werden, auch einen direkten Einfluss hätten. Wenn jetzt all das eintrifft, was du in deinem Text beschreibst, wenn die Zahlen weiter so ansteigen, dass immer weniger Leute, die arbeiten, immer mehr Leute durchbringen, die pensioniert sind, wo kommen wir denn am Schluss an? Was bedeutet das alles?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil sich der Mensch ja immer anpasst. Im Ausnahmefall findet er sogar eine politische Lösung für solche Probleme. Es besteht die Möglichkeit, dass wir immer mehr reiche Menschen haben in dem Land, die alt sind, die nicht mehr arbeiten. Und dass es immer schwieriger wird für die arbeitende Bevölkerung, immer unattraktiver auch zu arbeiten. Das hängt viel von der Einwanderung ab. Das hängt stark von Entwicklungen wie künstlicher Intelligenz ab. Vielleicht haben wir einen Produktivitätsboost, der dazu führt, dass wir in 10 Jahren, ja, das ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen, 20 Jahre das Problem überhaupt nicht mehr kennen. Das ist alles denkbar. Wahrscheinlicher ist, dass wir das Ganze mit Schulden finanzieren, dass die Schuldenbremse noch stärker unter Druck kommt oder dass man die Steuern so stark erhöht, dass wir international nicht mehr als steuergünstiges Land dastehen, was dann aber auch wirtschaftliche Folgen hätte, dass Unternehmen und wohlhabende Bürger abwandern. Also wirklich positive Szenarien kann ich da leider nicht ausmalen.
Ist das, was wir momentan erleben, ein klassischer Generationenkonflikt?
Ich glaube nicht, dass es der klassische Generationenkonflikt ist. Es ist ein neuer Generationenkonflikt, weil wir eben die alten Strukturen noch nicht gehabt haben bisher. Die alten Generationenkonflikte sind eher kulturell geprägt gewesen, 68er. Oder politisch insofern, als dass vielleicht das Geschäftsmodell von der Schweiz abprangert worden ist von den jungen Bankgeheimnis, Geschäft mit Unrechtsstaaten, Südafrika-Apartheid, das Abseitsstehen in weltpolitisch wichtigen Fragen, Stichwort Neutralität etc. Mir fällt auf, dass das größtenteils eine linke Kritik war. Und jetzt ist natürlich interessant, die ganze Diskussion, die wir jetzt führen, ist politisch umgekehrt. Es ist eine politische Rechte, die sagt, dass wir da etwas dran machen müssen, und die politische Linke schützt die Privilegien von der Rentnergeneration.
Angefangen haben wir die Sendung mit dem Ausrechnen von deinem Pensionsalter, Conny. Es ist jetzt Februar 2026. Glaubst du, dass du in 28 Jahren tatsächlich zum letzten Mal drinnen willst?
Ich hoffe doch, dass mir mein Beruf dann noch so viel Spass macht, dass ich über das ordentliche Rentenalter raus arbeiten.
Viel Erfolg, Conny, und danke für das Gespräch.
Danke, Philipp.
Der Text von Conan Steili, der wirklich recht viele Reaktionen ausgelöst hat, weil er zum Denken anregt und auch Widerspruch auslöst offensichtlich, den wir euch sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Die Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.